Strategie 5. Begleitung der Führung in China. So kann man Harmonie, gegenseitiges Verständnis, Ehrlichkeit und Compliance fördern. Während der Corona-Krise verließen zahlreiche westliche und auch deutsche Angestellte China. Vor allem in den besonders betroffenen Gegenden wie Shanghai kam es regelrecht zu einem Expat-Exodus. Die Gesamtzahl der ausländischen Manager und Fachkräfte in der zweitgrößten Volkswirtschaft soll sich nach groben Schätzungen halbiert haben. Es waren einmal 850.000. Wie viele es heute noch gibt, ist nicht genau bekannt. Deutsche Firmen haben laut einer Umfrage der Handelskammer ein Viertel ihrer ausländischen Beschäftigten verloren. Teils lag dies aber auch innerhalb eines Trends. Denn deutsche Firmen besetzten Schlüsselpositionen in China zunehmend mit einheimischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Eine Lokalisierung der Personalstrategie, die auf den ersten Blick sinnvoll erscheint. Die Kunst ist natürlich, sie zu finden und zu entwickeln. Aber es gibt sehr gute chinesische Manager. Sie kosten in der Regel etwas weniger als Expats und beherrschen natürlich die Sprache und Kultur, was in einem patriotischer gewordenen China wichtig ist. Auf der anderen Seite mehren sich heute die Berichte deutscher Unternehmen, die mit komplett oder überwiegend chinesischen Führungsmannschaften keine guten Erfahrungen gemacht haben. Meist werden zwei Hauptursachen für die entstandenen, teils schwerwiegenden Probleme ausgemacht. Erstens kommt es durch das Fehlen von deutschen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in China zu einem Mangel an Austausch zwischen dem Gedankengut, der Arbeitsweise und der Kultur des deutschen Headquarters und den Besonderheiten, Problemen und Anforderungen des chinesischen Marktes. Dies führt sowohl inhaltlich als auch auf der wichtigen zwischenmenschlichen Ebene bei vielen Unternehmen zu einer schleichenden Entfremdung. Wie eben beschrieben, liegt einer der Schlüssel zum Erfolg aber genau in einem guten Austausch zwischen der chinesischen Tochtergesellschaft und der deutschen Firmenzentrale. Sie erinnern sich, dass ich von Simone Pohl erzählte, der ehemaligen Chefin der deutschen AHK in China. Sie sagte: "Es ist interessant, wie oft es vorkommt, dass wir in Deutschland und unsere Partner in China unter den gleichen Begriffen oder Sätzen etwas anderes verstehen und es anders interpretieren. Sprich, durch die Entfremdung erhöht sich die ohnehin schon bestehende Gefahr, dass man aneinander vorbeiredet und es gar nicht bemerkt, nochmals, ungemein." Erst vor kurzem war ich selbst wieder überrascht, wie sehr sich genau dieses Problem in der Praxis bemerkbar macht. Ein deutscher Weltmarktführer, der in China sehr erfolgreich ist und jahrelang expandierte, stagnierte nun in seiner Entwicklung. Er lud mich ein, ihn beratend zu begleiten. Kurz darauf stand die jährliche Business Review in Deutschland an. Als ich das angereiste chinesische Team am Wochenende zuvor zu einer Wanderung einlud und wir uns auf Chinesisch näher unterhielten, stellte ich verblüfft fest: Eigentlich hatten sich die chinesische Tochtergesellschaft und das deutsche Headquarter die letzten 2 Jahre in entscheidenden Punkten missverstanden. Gewisse Themen wurden zwar diskutiert, aber bei nicht wenigen wesentlichen Aspekten konnte es die chinesische Tochter nicht klar und für uns Deutsche nicht direkt genug kommunizieren. Gleichzeitig nahm die deutsche Seite gewisse Signale nicht ausreichend wahr, um sie ernst zu nehmen. Sie erinnern sich an den Unterschied zwischen der chinesischen High-Context- und der deutschen Low-Context-Kommunikationskultur. Das Management meines Kunden war erstaunt, als er diesen Zusammenhang erkannte. Und da Bewusstsein der erste Schritt zur Veränderung ist, wurde es so leicht möglich, gemeinsam umzuschalten und sehr produktive Gespräche zu führen, die sofort in konkrete Maßnahmen umgemünzt wurden. Unter diesem Aspekt sind also weder komplett deutsche noch komplett chinesische Führungsteams in China ideal. Denn in vielen Fällen kann die zu erwartende Entfremdung sowie die fehlende Vermittlung zu folgenschweren Missverständnissen führen. Und zweitens ist eine große Distanz zu China, auch im Hinblick auf die Unternehmenssicherheit, ein riskantes Unterfangen. Denn so werden Tür und Tor geöffnet für Unregelmäßigkeiten und Unehrlichkeiten. Mittlerweile könnte ich Abende füllen mit Geschichten aus China, die ich entweder selbst erlebt oder von Unternehmen gehört habe und die sich an Skurrilität, Kreativität und vor allem krimineller Brutalität überbieten. Immer wieder werde ich deshalb von Kunden gefragt, wie man solche Probleme bei sich in der Firma erkennen und sich schützen kann. Worauf wir dann in der Regel in einem Teilprojekt ein individualisiertes, ganzheitliches Sicherheitskonzept ausarbeiten und in der Praxis umsetzen. Um den Rahmen hier nicht zu sprengen, soll an dieser Stelle ein exemplarischer Fall dienen, der gleich mehrere Charakteristiken vereint, die oft typisch sind. Das mittelständische deutsche Familienunternehmen, ein führender Hersteller seiner Branche mit knapp 600 Beschäftigten weltweit, war zufrieden mit der Entwicklung in China. Die chinesische Tochtergesellschaft hatte es geschafft, die Umsätze in China trotz des harten Wettbewerbs zu steigern. Nach längeren Anfangsproblemen lag man mittlerweile sogar leicht in den schwarzen Zahlen. Der chinesische Geschäftsführer zeigte sich sehr loyal und war sogar schon seit 10 Jahren an Bord. Das sei super, denn so konnte man die Kommunikation immer über ihn laufen lassen, weil es für die anderen Beschäftigten in China üblich sei, dass sie kein Englisch können. Kurzum, die Zukunft sah rosig aus. Jedoch nur so lange, bis den neuen Geschäftsführer in Deutschland beim Besuch der Tochtergesellschaft in China ein ungutes Gefühl beschlich. Zurück in Deutschland sprach er es intern an. Doch die Antwort lautete: Nein, nein, der Leiter in China macht das super. Er wird vom Umsatz her besser. Zudem sind wir jetzt in den schwarzen Zahlen. Da dürfen wir nichts sagen oder genauer prüfen, sonst verliert er das Gesicht. Oder du siehst Gespenster, wo keine sind. Doch er traute seiner Intuition und bohrte tiefer. Und ein filmreifer Wirtschaftskrimi im deutschen Mittelstand in China nahm seinen Lauf. Im Rückblick gab es durchaus gleich mehrere, jedoch für China-Unerfahrene sehr schwer zu lesende, kleine und subtile Anzeichen, dass eben doch etwas im Busch war. Zum einen lag das Unternehmen in China zwar deutlich unter dem EBIT-Schnitt anderer Tochtergesellschaften, doch hatte man es aus dem Verlust knapp über die Profitabilitätsgrenze geschafft, womit der Geschäftsführer in China sich jahrelang rechtfertigte, nach dem Motto: Lasst mich in Ruhe machen, wir sind doch jetzt profitabel. Zum anderen arbeitete er 10 Jahre für das Unternehmen zu einem Gehaltsniveau, das deutlich unter dem Schnitt von vergleichbaren Geschäftsführerpositionen in China lag. Sprich, einerseits sagte er, dass er sehr gute Arbeit für das Unternehmen leisten würde. Andererseits nahm er es jahrelang hin, dass er für seine Rolle unterbezahlt wurde. Eine fragwürdige Kombination. Als das deutsche Headquarter dann eine chinesisch sprechende Assistenz einstellte und immer wieder nach China schickte, erfuhr der Geschäftsführer in Deutschland: Der Leiter in China bezeichnete sie als externe Praktikantin, machte sie klein und legte ihr zudem indirekt und für das Headquarter erst nicht zu erkennen Steine in den Weg. Später wurde der Grund klar. Er wollte sie loswerden und zur Kündigung treiben. Denn als einzige Mitarbeiterin sprach sie nicht nur Chinesisch, sondern konnte eben auch auf Englisch mit dem deutschen Headquarter kommunizieren. Das ist typisch. In auffällig vielen Fällen, wo es zu Unregelmäßigkeiten in China kommt, versuchen die Täter, die Kommunikation zur deutschen Zentrale zu unterbinden. Sie entledigen sich englischsprachiger Mitarbeiter, lassen wichtige Kundeninformationen abseits des CRM-Systems nur an die chinesischen Manager berichten und halten die deutsche Seite so weit wie möglich weg von allem wirklich Wichtigen in China. Nachdem dem Geschäftsführer in Deutschland die Sache klar war, legte er richtig los. Wirtschaftsprüfer einer deutschen Gesellschaft wurden ins Unternehmen nach China geschickt. Doch zunächst fanden sie nichts, außer dass ein paar Papiere fehlten. Auf anderem Wege wurde die Detektivarbeit jedoch verdeckt fortgesetzt. Und mit viel Aufwand gelang der Durchbruch in dem Fall. Wie sich herausstellte, hatte der kriminelle Geschäftsführer über 2 Strohfirmen, die auf die Eltern seiner Frau liefen, die unglaubliche Summe von mehr als 4 Millionen Euro über die Jahre aus der Firma entwendet. Die Mutter seiner Frau war als Legal Representative der Strohfirmen eingetragen. So deckte ihn der andere Familienname und Prüfungen auf externe Firmenbeteiligung in seinem Namen über Wirtschaftsregister verliefen im Sande. Die internationale Controlling-Abteilung in Deutschland hatte all dies nicht bemerkt und im Prinzip auch keine Chance dazu gehabt. Denn ohne spezielle Ausbildung und China-Expertise kann man gar nicht die Tools und das Verständnis haben, um wirklich gründlich in der Tiefe prüfen zu können. Im Rückblick sagt der Geschäftsführer heute, dass ihre Prüfungen damals reine Alibi-Aufgaben waren. Wir haben ja geschaut, aber nichts festgestellt. Für meine Kunden ist es ganz wichtig zu hören, welche verschiedenen Methoden es geben kann, wie Gelder aus den Unternehmen entwendet werden. Im Einkauf können Entscheider oder Projektbeteiligte Schwarzgeld erhalten, wenn sie den Auftrag an einen bestimmten Lieferanten vergeben. Oder auf dem Papier das hochwertige Rohmaterial X einkaufen, mit dem Lieferanten aber die Lieferung von ähnlichem, deutlich günstigerem Material Y absprechen. Und wohin die monetäre Differenz wandert, können Sie sich ja denken. Da kann man von Deutschland aus in SAP prüfen, was man will. Man hat keine Chance. Und es wäre naiv anzunehmen, dass dies allein hilft. Im Bereich Produktion kenne ich gleich noch mehrere Fälle deutscher Weltmarktführer, die feststellen mussten, dass in der Fertigung Zinkbarren fehlten. Oder dass Mitarbeitende nur einen Teil der Metallabfälle in die Wiederverwertung gegeben hatten, für die das Unternehmen Geld zurückerhält und den anderen Teil... Sie ahnen sicher, wie das ausgeht. Auch im Vertrieb gibt es zahlreiche Fälle, in denen Vertriebler nebenher noch andere Marken mitverkaufen und der Gewinn in die eigene Tasche wandert. Oder sie wickeln Geschäfte mit tiefen Preisen über Händler ab, die dann eine hohe Marge aufschlagen und sich diese mit dem Vertriebler teilen. Besonders raffiniert, da es eine doppelte Absicherung gibt, sind versteckte Beteiligungen an Lieferanten. So erhalten die Täter für jede Lieferung Schwarzgeld, das persönlich miteinander abgesprochen und meist prozentual vereinbart wird. Zudem ist es in vielen Fällen eine heimliche Absicherung der Täter. Denn wenn das Unternehmen auf nur wenige Lieferanten setzt und von ihnen abhängig ist, stellt dies eine Hürde dar, die Täter einfach rauszuwerfen. Sie könnten dann sagen, das würde ich mir zweimal überlegen, denn was macht ihr, wenn euch morgen keiner mehr beliefert und euer ganzes Geschäft zusammenbricht? Dies sind einige der Risiken im China-Geschäft, auf die ich hier aufmerksam machen möchte. Denn für viele ist dieser gefährliche Teil von Chinas Geschäftswelt noch unbekannt. Der deutsche Geschäftsführer folgerte aus der ganzen Geschichte, man muss in China permanent nah dranbleiben und man muss ein Faible dafür entwickeln, hinter die Fassade zu blicken. Unsere zweite Ebene in Deutschland ist dafür funktional fit genug. Aber das Strategische und die China-Expertise fehlen. Dann muss man schauen, wie man sich diese holt. Denn eines sage ich heute ganz klar. Entweder mache ich China gescheit oder ich lasse es bleiben. Der Erfolg gibt ihm recht. Heute ist der Gewinn vor Steuern der Firma um über 10% gestiegen. Mit dem Gewinn wird ein guter Teil der nächsten Expansionsstufe finanziert. Zudem profitiert das Unternehmen nun von deutlich besseren Einkaufspreisen in China und konnte so seine globale Wettbewerbsfähigkeit steigern. Wenn Fälle eine derart gute Entwicklung nehmen, freut mich das richtig für die Unternehmen und die Inhaber. Anmerken möchte ich aber noch, dass Korruption und Betrug leider überall auf der Welt vorkommen. Auch hier in Deutschland. Siehe die Fälle von Wirecard sowie Cum-Ex und Cum-Cum. Auch sollte man hier nicht ins gegenteilige Extrem verfallen. Denn wenn man aufgrund weniger schwarzer Schafe allen in China misstraut, muss man sich nicht wundern, dass das eigene Personal die Loyalität des Arbeitgebers vermisst und kündigt. Wie bei anderen Themen auch, sollten wir darauf achten, nicht alles und alle über einen Kamm zu scheren. Dennoch, und das macht es zu einer äußerst diffizilen Aufgabe, muss man bei diesem Thema in China hoch aufmerksam bleiben.